Allianz Brisanz.
Läuft. So.
Damit herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 9, Staffel 4. Schöne Grüße nach oben Strohe. Daniel, du hast auch richtig Bock, oder?
Ich hab Bock. Und wie? Die Frustausgabe nach 5 Wochen Auszeit und es wird nicht besser. Aber wir sind ja auch unseren Zuhörern mal was schuldig, dass wir uns mal wieder melden,
ja,
würde ich sagen.
Du hast ja auch die Statistiken wieder ausgezahlt bekommen. Nee, ausgezahlt ist das falsche Wort. Du hast ja wieder beim Spotify Wrapped gesehen, dass unsere Klicks um 55% gestiegen sind.
Ja. Obwohl wir uns rar machen, aber das heißt natürlich also Qualität statt Quantität bei uns.
So, ne?
So ist es.
Ja, gut.
mit welchem Wrack wollen wir denn anfangen heute?
Ich lasse dir vollkommen den Vortritt. Ich habe ja nämlich gestern etwas erleben dürfen, was dem SV Werder Bremen ja verwehrt geblieben ist, weil wir uns ja schon gegen Viktoria Köln entschieden haben, diesem Wettbewerb fern zu bleiben.
Ja.
Gestern gab es ja das Pokal-Achtelfinale, richtig, ne?
Ja.
War das gegen Berlin in Berlin, die Hertha.
Ja.
Und Buzzerbeater BSC, zweimal kurz vor Abpfiff dann nochmal ausgeglichen und dann ins Elfmeterschießen gerettet. Erzähl mal, Daniel, wie ist die Gemütslage?
Ja, wir erinnern uns noch so, als die Saison losging, ein souveränes 3:0 für den HSV damals. Davon ist halt nichts mehr zu sehen. Jetzt werden wieder einige sagen, die Leute, die Walter und Co. so in Schutz nehmen, naja, der Hertha hat sich halt weiterentwickelt. Ja, ist richtig. Aber halt, was ist die Frage ist halt, was ist mit dem HSV passiert in der Zwischenzeit? Und ich sehe da eben keine Weiterentwicklung mehr. Und das eigentlich schon seit Wochen. Und irgendwie rumort es so langsam dann auch bei den Fans und bei mir innerlich auch, weil ich, ehrlich gesagt, das kennst du wahrscheinlich auch, willst du wahrscheinlich genau das Gleiche berichten, dass man sich Woche für Woche eigentlich nur noch aufrafft, sich das anzuschauen, so ein bisschen. An diesem Punkt bin ich auch gerade. Ich meine, auf dieses Spiel gestern habe ich mich wirklich gefreut, weil du weißt, erstens bin ich Pokalfan und also ist für mich ein wichtiger Wettbewerb. Aber ich habe immer den Eindruck, der ist für mich wichtiger als für viele, viele andere und auch vielleicht Verantwortliche des Vereins und viele Fans sowieso, die dann sagen, ja gut, Aufstieg ist doch wichtiger. Ja gut, der Aufstieg ist seit 5 Jahren wichtiger oder wichtig, aber das eine hat halt mit dem anderen nichts zu tun. So, das können wir erstmal ganz, das ist kein Argument für mich, weil man kann in beiden Wettbewerben gut abschneiden und normalerweise sind es halt gute Wechselwirkungen, Synergieeffekte, die da entstehen, wenn man weit kommt. Und ich weiß nicht, was ein Ausscheiden jetzt so tolles verursachen soll. Zumal das gestern einfach auch, man muss sich das Tableau mal angucken, wenn man sieht, wer da jetzt noch im Wettbewerb ist. Es sind, glaube ich, mehr Zweitligisten und Drittligisten als Erstligisten im Wettbewerb. BVB gestern auch raus, Bayern raus, RB raus. Wann wird es das nochmal geben? Ich sag mal, in den nächsten 15 Jahren nicht mehr. Das heißt, also eine historische Chance ist es auch gewesen, weil zu kommen. Ich habe auch gelesen, Hertha seit Jahren wünschen und träumen die davon, ihr Endspiel in Berlin natürlich auszutragen. Da frage ich mich dann, ja.
Gibt es übrigens einen kleinen Fun-Fact. Also ja? Die Hertha hat es ja selber nie geschafft, ins Pokalfinale zu kommen.
Aber die Amateure.
Genau, die Amateure vor 30 Jahren, also die zweite Mannschaft, die hat es geschafft.
Ich habe das damals gesehen, ja. Ich fand das auch eine sehr coole Aktion. Aber ich sag mal, diese Träumerei, dass man einfach weit kommt und dann, ich habe heute auch schon wieder gelesen, ja, dem HSV gehen 1,7 Millionen futsch. Ich verstehe immer diesen Ansatz nicht. Ja klar, das ist natürlich finanziell, ist das natürlich auch so eine Nummer, aber das ist ja ein schöner Nebeneffekt. Ich sag mal, der sportliche Ehrgeiz muss doch sein, in so einer Konstellation, die man jetzt da vor sich hat, dass man doch möglichst noch weit kommt. Also klar, es hängt natürlich auch vom Losglück ab. Wenn man jetzt nächste Runde nach Leverkusen muss, wird es auch eng. Das ist mir schon klar. Aber ich sag mal, nichts ist unmöglich. Und also es wäre diese Saison einfach viel gegangen. Und man hat das im Grunde gestern wieder, ich sag mal, davor schon. Fangen wir mal mit der Partie kurz davor nochmal an. Da war das dieses 2:2 auf St. Pauli. Das hast du ja vielleicht auch ein bisschen mitbekommen.
Tor des Jahres ist da gefallen, meines Erachtens.
Schon da war für mich so ein bisschen auch wieder, das war wieder ein wichtiges Spiel. Und im Grunde hat die erste Halbzeit auch der HSV nicht stattgefunden. Man muss erst mit dem Rücken zur Wand stehen, dann dieses skurrile Eigentor irgendwie und dann, wenn im Grunde alles schon abgehakt ist, dann fangen sie dann an, so ein bisschen befreit aufzuspielen, drehen das Spiel, dann haben sie es irgendwie auf 2-2 gestellt und dann passiert aber eigentlich auch nichts mehr. Und das ist im Grunde dieses Muster, das ist also auch gestern wieder vorgekommen. Hertha geht in Führung mit Rehse, überragend gestern, eigentlich der beste Spieler, der hat eigentlich die ganze Hertha gerettet, weil Hertha war stehend K.O.
Ja, muss man wirklich sagen, ne? Also der hat wirklich ein geniales Spiel
gemacht. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, also die ganze Mannschaft war eigentlich im Arsch, also im Eimer und er ist gerannt und gerannt und gerannt und mit seinem Willen und seiner Moral haben die es eigentlich auch gewuppt, das ist das Ding. Und
war Rehse nicht auch derjenige, der in der 120. dann nochmal über links aufgedreht hat, dass das 3-3 überhaupt fallen konnte? Ja, ne? Das war der auch, ja.
Richtig, das ist also alles, und da fragt man sich dann halt, wieso wird er nicht gedoppelt oder sowas? Die waren hoffnungslos überfordert mit ihm. Das hast du die ganze Zeit eigentlich schon gemerkt. Und man fragt sich dann halt auch da wieder, man liegt wieder zurück, dann wuppen sie das Spiel wieder, gehen dann bis zur Halbzeit 2-1 in Führung. Ja, durch Tore von, wo habe ich es denn jetzt schon wieder? Habe ich schon wieder weggeklickt. Das war auf jeden Fall Benisch und Ferrei mit einem schönen Schuss. Na, also die haben es dann auf 2-1 gestellt. Zweite Halbzeit ist dann genau dasselbe wie sozusagen auf St. Pauli auch. Dann plätscherte das Spiel so vor sich hin. Mhm. Und anstatt dann auf das 3-1 zu gehen, habe ich auch ein paar Mal gepostet gestern, ihr müsst das 3-1 schießen, sonst wird das wieder nichts. Und natürlich 90. Minute, das muss ja auch, weil Drama Queen HSV muss natürlich in der 90. Minute das 2-2 fallen. Verlängerung. Geht man wieder, ist wieder das gleiche Muster, geht man wieder in Führung durch Königsdörfer, der eigentlich kein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Und dann passiert in der 120. Minute exakt dasselbe wieder und 3-3. Und da war mir auch schon klar, dass sie im Elfmeterschießen rausfliegen, weil zweimal dieses Momentum auf der Hertha-Seite lag, dass man zweimal dieses Spiel noch gedreht hat.
Und ja, man war halt im Bruch, um es im Neudeutschen zu sagen. Ja. Also dann sich noch aufzuraffen und dann Elfmeterschießen dann zu gewinnen, ist natürlich schwierig. Was ich dann gerne einmal auch noch, damit wir jetzt nicht nur komplett über den HSV sprechen, sondern auch mal auf den Gegner eingehen ein bisschen. Ich bin ja ein ziemlich großer Fan von einem Hertha-Spieler, der gestern eingewechselt worden ist. Und ich glaube, spätestens jetzt müsste es bei dir klicken.
Du meinst diesen TikToker oder was?
Nein, der ist doch scheiße.
Den kenne ich auch gar
nicht. Mir geht das hier um den Fußballgott.
Toni Leistner. Nee, der hat mal angefangen.
Der wurde eingewechselt. Für Linus Gechter in der 23. Minute wurde er eingewechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mir das Spiel ja wirklich bewusst auch angeguckt. Ich habe auf das Parallelspiel auf gut Deutsch geschissen, weil mir das, Benedikt, das tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, dass irgendwie klar war, dass der BVB das leider irgendwie nicht wuppen wird. Aber ich finde, Toni Leistner hat wirklich ein grandioses Spiel da auch in der Endverteidigung gemacht. Und hätte der dem HSV gestern gut getan in der Verteidigung? Weil ich fand, dass Schonlau, der ist ja wieder zurückgekommen, glaube ich. Das war ja sein Comeback. Und Hatzi Kadun-Gesundheit-Chitsch da.
Hatzi Kadunic.
Die haben jetzt dann für mich nicht so ganz stabil gewirkt. Ramos hat es so ein bisschen stabilisiert, fand ich.
Und da hast du aber eine exklusive Meinung. Sieht die HSV-Bubble anders.
Ich fand, da wirkt es dann wieder ein bisschen besser, nachdem Schonlau weg war. Und dann konnte man dann auch wenigstens bis zur 90. Minute dicht halten.
Ja.
Das ist also, dann natürlich, muss man auch sagen, das Tor von Riese in der 90. Minute, das war auch ein schönes Tor.
Der darf da nicht durchkommen. Ne?
Der darf da nicht durchkommen, natürlich nicht.
Also, ich hatte gerade diese Diskussion auf Twitter, also mit Schonlau jetzt zum Beispiel. Mhm. Also entweder, wenn er spielt, muss er auch 90 Minuten spielen können, ist meine Meinung. Also wenn er fit ist, muss er 90 Minuten spielen können. Er hat 60 Minuten gespielt, wurde ausgewechselt. Und dann war auch die Stabilität so ein bisschen dahin. Ramos ist so ein bisschen immer für den Bock gut. Ich frage mich, warum Ambrosius nicht gespielt hat. Zum Beispiel, weil der ja einfach in jedem Spiel, wenn er gespielt hat, wirklich solide Abwehrleistung gezeigt hat. Und grundsätzlich stellt sich ja die Frage, und das ist ja auch für mich so diese diese Kernfrage dieses ganzen Spiels, warum Walter wie in der Runde zuvor schon wieder also so heftig rotiert und 7 Positionen ändert. Da gab es dann auch heftige Diskussionen. Ja, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Aber ich sag mal, wenn da schon ein Glatzel nicht spielt, sondern ein Nemeth spielt, der noch kein Tor geschossen hat, der im Grunde, also er wird von vielen gefordert, aber ich sehe da irgendwie so ein sehe da nicht so viel im Moment bei ihm. Und Glatzel hat 11 Tore geschossen. Also da hätte ich eher andersrum Glatzel erstmal gebracht und dann vielleicht Nemeth am Schluss oder so, wenn es 3-1 steht. Die Frage ist halt, warum Glatzel dann kommt. Erst später, ab der 60. oder 70. oder ich weiß nicht mehr, wann das war genau. Und warum man im Grunde, ich sag's jetzt mal so überspitzt, eine B-11 spielen lässt mit einem Schonlau, der noch nicht für 90 Minuten fit ist. Das frage ich mich halt, weil ich bin schon der Meinung, wenn ein Spieler fit ist, ist er fit, muss er 90 Minuten spielen können. Und klar, der hat gestern solide gespielt, soweit, aber für mich wäre es da Ambrosius gewesen, der da hätte spielen müssen. Und warum man in so einem Spiel dann eben auch so heftig rotiert und dann so diese Aussagen von Walter, die gehen mir wirklich auf den Keks langsam so, ja, die Saison ist noch lang und so weiter und Doppelbelastung und ich frage mich da immer, das sind Profisportler, was sollen denn irgendwie Champions League spielen, also die auch noch Champions League spielen, was sollen die denn sagen, wie viele Spiele die im Jahr haben? Im Grunde freuen die Spieler sich doch, wenn sie spielen dürfen, gerade in so einem Wettbewerb mit so einer Aussicht, immer diese Belastungsgeschichte, also ich finde das schwierig. Also,
diese Rotation, das
hat Hertha auch nicht gemacht.
Hat Hertha nicht gemacht. Wobei ich da aber auch sagen muss, es wird ja oft und viel in den ausländischen Ligen, zum Beispiel in Spanien, in Italien und in England, ist das gang und gäbe im Pokal dann die in Anführungszeichen A2-Mannschaft oder B11, wie man es auch nennen möchte, dann spielen zu lassen. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie ihr gestartet seid, finde ich, ist das eigentlich immer noch eine ziemlich gute Elf, die absolut fähig sein sollte, Hertha innerhalb von 90 Minuten schlagen zu können. Das Einzige, was ich halt wirklich beanstanden würde, ist, wenn du so einen Torgarant wie Glatzel hast, dass du den nicht spielen lässt. Wenn du dann sagst, okay, ich will den ein bisschen schonen, vielleicht klappt's ja ohne ihn, müssen wir mal gucken, Spiel lesen, ist das so als Trainer jetzt mal die Sichtweise, dann hätte ich Nemeth aber spätestens nach 45 Minuten runtergenommen, weil ich dann ja schon gemerkt habe, okay, gut, wir führen jetzt zwar 2-1, wir haben aber hinten gelegen, wir wissen um die Gefährlichkeit der Hertha-Offensive und die haben ja wirklich gestern alles aufgeboten, was offensiv ging. Die haben ja mit Niederlechner im Mittelfeld gespielt und dann hatten sie Rese, Tabakovic und Scherhand vorne drin.
Ja.
Dann wurde ja noch der Bosnier da eingewechselt, den Namen will und kann ich, glaube ich, einfach nicht aussprechen, Prevljak oder sowas. Christensen und Jindawi haben sie auch noch reingeschmissen. Also die haben ja offensiv alles reingehauen, was ging. Mhm. Plus Toni Leistner, was natürlich auch nochmal wieder ein psychischer Faktor ist. Aber davon mal jetzt abgesehen, denke ich, dass die Elf eigentlich fähig sein sollte, Hertha BSC über 90 Minuten zu schlagen, ob da jetzt ein Heuer Fernandes im Tor ist oder Matteo Raab.
Das ist
erstmal, glaube ich, zwangsläufig gar nicht mal so primär wichtig. Wie gesagt, Glatzel, das ist jetzt was ich nicht verstehe, dass der erst irgendwie in der 71., 72. oder sowas, dass er da reinkommt. Und was ich noch viel gravierender finde, ist, dass man sich in der 97. Minute dafür entscheidet, Nicolas Oliveira und Elia Kran einzuwechseln.
Genau.
Du hast noch einen Haier, du hast einen Poreba, einen Ambrosius auf der Bank, die deutlich mehr Erfahrung haben, beziehungsweise vielleicht das größere Standing haben, wie auch immer. Und weiß ich nicht, also wenn ich jetzt mal so mir das angucke, ich würde sagen, der Haier, der ja auch sowieso Innenverteidiger spielen kann, vielleicht hätte ich den eher noch für Schonlau gebracht als den Ramos und den Ramos dann im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung. Also, aber weiß ich nicht.
Du bringst es voll auf den Punkt. Das ist genau nochmal, den Punkt wollte ich unbedingt noch ansprechen, weil ich sag mal, in so einer Situation, die in so einem Spiel, wo das Spiel wirklich dann auch auf der Kippe ist, dann noch Oliveira und Kran, die beide ihre Sachen, vor allem Oliveira, also der hat ja sein erstes Spiel gemacht, glaube ich, also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht so gesehen, ist noch nicht so in Erscheinung getreten, in so einem Spiel dann zu bringen, zusammen im Verbund mit Kran. Also das ist ein Experiment, ne? Das und für mich ist das so eine Art, so kommt mir das vor, als das jetzt ein Testballon oder so. Und am Wochenende geht's weiter. Aber das ist halt, es geht ums Viertelfinale und die haben ihre Sache beide ganz ordentlich gemacht. Das will ich gar nicht sagen. Aber wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, in so einer Situation so zwei Jugendspieler da zu bringen? Und ein Haier, der spielt ja gar keine Rolle mehr. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Der war ja früher wirklich eine Konstante und der spielt ja gar keine Rolle mehr. Und deswegen, dass diese ganze Haltung diesem Spiel gegenüber, die ist für mich irritierend. So vom, auch was Bolt gesagt hat und so dieses, und so im Grunde, wir haken es uns mal ab und Walter auch wieder. Und ey, ich habe die ganze Nacht hier mir noch Gedanken gemacht und einige andere Fans auch und 20.000 HSV-Fans sind da mit hingefahren und in der PK sagt Walter dann ja und die Zuschauer haben sich auch gefreut, dass das Spiel noch länger ging. Also ich glaube, die HSV-Fans, die wären froh gewesen, wenn es nach 90 Minuten 2-1 gestanden hätte. Und
also an einem Mittwochabend bei 2 Grad Außentemperatur, nasse Kälte, habe ich deutlich bessere Ideen, wie ich meinen Abend verbringen kann, als im Berliner Olympiastadion und zittert, dass mein Verein mit dem Meterschießen weiter. Ich meine, als außenstehender Fan für mich, es war ein wirklich unterhaltsames, klasse Spiel von beiden Seiten, muss ich wirklich sagen. Also du als HSV-Fan sagst jetzt natürlich was anderes, das ist klar, aber ich fand, das war jetzt wirklich ein amüsantes, interessantes, intensives Spiel, wo ich auch sagen muss, der HSV war für mich irgendwie präsenter, zwingender und da kommen wir dann halt wieder auf eine Einzelspielerleistung zurück, fand ich dann die Härte, aber das war halt nur Fabian Riese. Und dass dann natürlich so ein Spieler, also ein einzelner Spieler so einen Impact haben kann auf ein Spiel über 120 Minuten, das ist natürlich irre. Ja. Gut, also diese Argumentation, Härte hat sich gefunden und die haben sich entwickelt. Das lässt sich halt schnell und einfach sagen, weil Hertha war als, ich glaube, am ersten Spieltag habt ihr gleich gespielt, ne?
Beim dritten? Nee, im dritten, glaube ich, oder so.
Das war ja noch ein Trümmerhaufen. Da waren die, was war ja noch mitten in eine Transferphase und das, weiß ich nicht. Also,
ja. Natürlich, das ist anders, aber ich sag mal auch, dass das Rese ein Faktor ist, das wusste ich schon vor dem Spiel und dass Rese alles geben wird, habe ich die letzten Spiele auch so ein bisschen von Hertha immer ein bisschen gesehen, das wusste man vorher und die Frage ist halt, wieso er da so schalten und walten kann die ganze Zeit, also eigentlich über 120 Minuten ist er da rauf und runter gerannt und man hatte keine Idee und keine Mittel und dann muss ich dann spätestens eine Halbzeitpause doch mal irgendwas ändern und irgendwas im System, aber nein, Walter macht halt stur sein Ding da. Grundsätzlich, und das ist auch etwas, was mich einfach mittlerweile sowas von annervt, weil das ist auch in jedem Auswärtsspiel ja genau dasselbe. Das ist ja immer dasselbe irgendwie. Und zu Hause kriegen sie es dann immer noch hin. Gegen Braunschweig war es aber auch schon jetzt letztes Mal knapp. Also das ist ja zweite Halbzeit auch überhaupt nichts mehr gewesen. Und ich bin wirklich, ich bin an so einem Punkt, wo ich jetzt sage, eigentlich müsste mal was passieren und dass alle mal aufwachen, weil die Bubble der Leute, die Walter verteidigen, die ist auch noch sehr hartnäckig. Ich glaube, der kann sich alles erlauben, so nach dem Motto. Also die verabschieden sich dann auf Twitter, weil irgendwie gefordert wird, dass Walter entlassen wird. Weil sie sind dann sofort eingeschnappt und so. Also es geht ja auch um den Verein und nicht um Tim Walter. Und ich frage mich dann auch, wie es kann ja so nicht weitergehen. Das ist Fakt, weil jedes zweite Spiel verlieren wir oder holen wir maximal einen Punkt, nämlich auswärts. Und nur mit Heimsiegen wird es nichts werden. Da ist halt die Frage jetzt, auch nach so einem Einschnitt, was geht gegen Paderborn? Und ist es nicht vielleicht sogar besser? Also natürlich ist es nicht besser, aber ist es vielleicht nicht sinnvoller, wenn wir da keine 3 Punkte holen und tatsächlich wirklich mal im Verein alles auf den Prüfstand gestellt wird, weil ich habe so den Eindruck, das wird so weitergewurschtelt. Und da muss die Alarmsignale müssen an sein. St. Pauli läuft ja schon fast davon. St. Pauli ist im Pokal weiter und in der Liga sind sie auch vor uns. Und das geht ja auch noch so ein bisschen darum, da so konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sehe halt auch in der Tabelle, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, der zweiten Liga, ist ja sehr, wir sind inzwischen auf Platz 3 abgerutscht und hinter uns sind halt auch ein paar Mannschaften, die in Schlagdistanz sind. Düsseldorf, Fürth, Elversberg sogar. Ja, mit
Hannover ist auch nicht ganz weit weg und Hertha kommt ja auch langsam.
Hertha kommt auch wieder.
Nein, ich versteh vollkommen, was du sagst, weil mir geht es tatsächlich, und das finde ich gerade so herrlich, dass es irgendwie bei uns beiden so eine Parallele gibt. Denn auch ich finde oder merke, dass, können wir gleich intensiver drüber sprechen, dass bei Werder halt Werner und nicht Walter irgendwie gefühlt alles machen kann und da wird nicht mal ansatzweise irgendwie öffentlich an dem Stuhl gesägt. Genau.
Ich muss dazu sagen, ich habe fast den Eindruck, das ist so ein Politikum auch. So wenn du Kritik äußerst, wirst du gleich so kriegst du gleich so diesen so wie es fast in jeder Diskussion auch politisch gesellschaftlich abläuft, so gleich so ein Stempel ab. So ja, wie kannst du es denn wagen, den ne oder so? Du forderst den Kopf des Trainers und so und bist dadurch irgendwie schon. Also so erstickt die Diskussion so ein bisschen so, weißt du? Und das finde ich so schlimm an der ganzen Geschichte. So, die sind dann gleich eingeschnappt, weil man das halt mal anspricht und weil man vielleicht was sauer ist, zu Recht sauer ist. Und da regen sich gestern auch einige drüber auf, dass die Fans gestern mal nicht geklatscht haben nach dem Spiel. Ja, da fahren 20.000 hin, wollen gerne, dass der HSV weiterkommt und es wäre auch möglich gewesen ins Viertelfinale und vielleicht, dass der HSV mal ganz weit kommt. Also
es gab schwerere Lose, meines Erachtens.
Ja, natürlich.
Also ich meine, die Hertha ist jetzt auch kein Beiwerk dann, so, aber
und dann,
ich glaube, in Saarbrücken wäre es unangenehmer gewesen als in Berlin Dortmund. Stuttgart, Leverkusen, also das sind, also man hatte eigentlich vorsichtig gesagt, ohne dass es jetzt despektierlich wirken soll. Aber ich glaube, dass man mit der Hertha mit so das angenehmste Los, es gibt ab dem Achtelfinale kein angenehmes Los mehr. Das muss man auch nochmal jetzt dann sich nochmal vor Augen führen. Aber was du ja auch sagst, das ist jetzt eine historische Chance gewesen und da sind die Erwartungen hoch und jetzt fliegt man raus und irgendwie gefühlt regt sich nichts. Ich kann das gut nachempfinden.
Nö, es ist so, da wird noch gefordert, dass die Fans doch, die sollten noch klatschen und es soll ja weitergehen oder so. Nein, man kann doch mal, man darf doch zu Recht mal sauer sein, dass das ist. Was soll das? Also es wird ja nicht mal während des Spiels oder so ausgebuht und gepfiffen, das ist ja alles vorbei. So, das gibt's bei uns gar nicht mehr. Die Unterstützung ist immer da garantiert, es sind genug Leute da. Aber wenn nach so einer Leistung und nach so einer Partie und wenn man so blöde, auf Deutsch gesagt, ist, sich zweimal in der letzten Minute so ein Ding reinzuhauen, dass die Fans auch mal sauer sind, also, dass man darüber überhaupt noch diskutiert, das ist, also wirklich, das gibt einige, die sind so verblendet, irgendwie offensichtlich in ihrer Wahrnehmung, da weiß ich auch langsam nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also keine Ahnung, wie man das noch aushalten soll. Aber das ist halt auch so ein Ding, was dazu führt, dass irgendwie kein Leistungsgedanke so richtig aufkommt und dass es nicht vorangeht, sondern dass es immer so weiter wurscheln, weiter kann sich sicher sein, ja, es passiert sowieso nichts. Ne? Also ich mach mal so weiter und vielleicht steigen wir am Ende auf und also es ist so ein bisschen, ja.
Bevor wir jetzt dann zum Ausblick kommen, ihr spielt ja gegen Paderborn, hast ja schon thematisiert, bevor wir da jetzt dann gleich mal drauf zu sprechen kommen, habe ich mir gestern Abend mal so Gedanken gemacht und habe versucht, mir mal so ein paar Fragen für dich rauszusuchen und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich dir jetzt nicht irgendwie einen Fragenkatalog um die Ohren werfen möchte, sondern soweit können wir das ja schon mal verraten, es wird ja wieder eine Weihnachtsfolge geben, Tradition muss ja sein, ich bin jetzt dafür, dass der Weihnachtsmann den HSV besucht und drei Geschenke hinterlässt und du darfst dir jetzt nochmal beim Weihnachtsmann wünschen, was diese drei Geschenke sein dürften. Ja? Bis Weihnachten. Was soll bis Weihnachten passieren, beziehungsweise bis Ende Januar?
Also erstmal glaube ich, dass wir tatsächlich noch Verstärkung brauchen. Und zwar, ich kann das gar nicht definieren, ich glaube fast, also ja, vielleicht nicht die Torwartposition, aber in der Abwehrposition gibt es meiner Meinung nach Bedarf, weil irgendwie so richtig überzeugend sind Hatzikadunic und Ramosch für mich nicht. Dann auf den Flügeln haben wir ein Problem, weil es ist, wir sind schon von Jatta abhängig, das ist eindeutig. Und Dompe ist halt so ein Spieler, so ein Schönwetterspieler, der hat mal seine guten Momente, aber konstant ist das nicht, was er bringt. Mhm. Auch auf der anderen Seite, Miguel Bronzi war ja auch völlig überfordert gestern. Die Frage ist, ob so ein Poreba als Backup für Meffert, ob das auch reicht. Und die Frage ist, ob Nemeth als Backup für Glatzel auch reicht, weil ich habe da auch so meine Bedenken. Also im Grunde würde ich sagen, müssen Verstärkungen her, damit da nochmal was passiert. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass da in der Winterpause nachjustiert werden muss. Ja, du sagst drei Wünsche.
Drei Wünsche hast du frei.
Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen neuen Trainer haben, ich sag mal so, ich möchte gerne, dass nach den beiden letzten Partien, die jetzt noch folgen, das ist Paderborn und Nürnberg, glaube ich, auswärts, egal wie es ausgeht, dass eine wirkliche Analyse in der Winterpause stattfindet und dass man vielleicht auch den Trainer unter Umständen wechselt, wenn man zu der Annahme kommt, wir stecken in so einer Stagnationsphase und da muss noch mal was passieren. Mhm. Also ich fordere von den Bossen und von dem Aufsichtsrat einfach mal jeden Stein noch mal umzudrehen, ob das wirklich in einer Rückrunde dazu führen kann, dass wir wirklich aufsteigen. Also eine sportliche Analyse muss stattfinden. Mhm. Ja, und was soll ich mir denn als drittes wünschen?
Dass das Tor von Heuer Fernandes das Tor des Jahres wird.
Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, das habe ich gar nicht. Da habe ich drüber gelacht. Ganz ehrlich, ich muss aber auch mal zu der Szene eins sagen. Erstens, wir wissen beide, es war nicht regelkonform. Okay, das lassen wir mal. Ist halt so. Die waren beide im Strafraum. Also es hat diese Pressing-Situation ja auch so ein bisschen ausgelöst. Aber ich finde, noch schlimmer als das Ding von Heuer Fernandes war der Pass von Ramos. Wie kann man so einen Pass zu Heuer Fernandes spielen? Das ist ja im Grunde, dann ist er auch noch, hat man auch gesehen, so einmal aufgekommen, so ist er so verholpert und dann hat er das Ding reingemacht.
Ja, aber das lag, glaube ich, weniger jetzt am Pass selber, sondern einfach an der grausamen Platzqualität. Das
Platz,
natürlich. Auch nochmal sagen, also dieses Hoppeln da, das erinnerte mich schon fast an eine Ballbewegung, die es 2009 im Stadion des HSV gab, in einem Halbfinale, in einem europäischen Wettbewerb. Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen, weil ich will dich jetzt ja nicht unnötig triggern.
Das kann man nicht mehr. Aber ich sag noch mal eins. Ich glaube, wenn dieses Tor, also wenn St. Pauli ein vernünftiges, also normales Tor geschossen hätte, 2-0, so aus dem Spiel heraus, ne?
Ja.
Ich glaube, dann wäre das Spiel anders ausgegangen als nach dieser Szene. Ich glaube, diese Szene hat tatsächlich sogar ein bisschen dazu geführt, dass, also man hat gemerkt, erstmal ist totale Verunsicherung da, aber nach der Pause hat man ja doch gemerkt. Ich denke, da haben die sich nochmal so eingeschworen, so jetzt gewinnen wir hier auch für Heuer Fernandes, so. Das hat man doch gemerkt, dass das vielleicht auch so ein bisschen so einen positiven Effekt erzeugt hat, dass das war halt jetzt so bescheuert, so eine Situation in so einem Derby. Also ich glaube, das kann natürlich auch so einen gegenteiligen Effekt hervorgerufen haben und ich denke, das war auch so. Also wenn St. Pauli tatsächlich da irgendwie schon das 2-0 direkt nachgesetzt hätte, ich glaube, dann wäre das Ding auseinandergeflogen. Mhm. Also den Eindruck hatte ich, die haben ja auch erstmal gespielt für die Feuerwehr da. Und insofern, ja, klar, das sieht natürlich bescheuert aus, aber gut, da wird man drüber lachen können in ein paar Jahren. Aber ich weiß nicht, ob ich darüber lachen kann, wenn wir am Ende dann wieder unsere Ziele nicht erreichen. Das finde ich viel schlimmer. Und ich finde das Spiel gestern fand ich viel wichtiger, aus meiner Sicht, weil es wirklich eine historische Chance war. Also darunter leide ich jetzt mehr und bin so ein bisschen in einem luftleeren Raum gerade und weiß auch nicht, ob ich mich da am Wochenende groß aufraffen kann. Ich werde es mir wahrscheinlich dann doch wieder angucken, aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll und ob es nicht vielleicht mal besser wäre, wenn sozusagen die Augen komplett aufgehen.
Knackige Analyse für das Paderborn-Spiel. Es ist ein Heimspiel, 7 Spiele bisher zu Hause gehabt, 7 Siege, 3,0er Schnitt. Heim, auswärts sieht das anders aus, 0,88. Das ist schon echt grausam. Also Heimsieg verbucht, 2-0 und die HSV-Welt sieht wieder in Ordnung aus erstmal. Oder was sagst du?
Nee, ich habe 1-2 getippt und ich glaube auch nicht, dass die HSV-Welt gut aussehen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Paderborn was holen wird. Ich habe auch übrigens St. Pauli HSV 4-0 getippt. Und 4 Tore sind ja auch gefallen. Aber
gut. Ja, gut.
Ich glaube, das wird schon schwer. Also das, wenn man das jetzt zugrunde legt, was zuletzt so geleistet wurde, es ist so ein Individualistenball, habe ich das mal genannt. Also wir haben diese individuelle Qualität, immer aus dem Nichts ein Tor zu schießen. machen das auch, aber danach passiert halt nichts mehr so, sondern dann plätschert das vor sich hin und dann merkt der Gegner, okay, hier geht ja wieder was, also hauen wir mal wieder einen rein. Ne? Mhm. Und so laufen die Spiele aktuell. Also es kommt dann immer aus dem Nichts, dieses Tor plötzlich und ja, das war irgendwie am Anfang der Saison doch anders. Da war es wirklich im Kollektiv eine gute Leistung und man hat souverän die Spiele irgendwie über die Ziellinie gebracht und das ist irgendwie weg gerade.
Ja, gut. Dann haben wir den HSV jetzt erstmal zugrunde analysiert. Du sagst, gegen Paderborn wird es einen Dämpfer geben und wer weiß, wäre es ja auch, wie du schon angekündigt hast, so der richtige Weg, um was in Bewegung zu setzen beim HSV. Und sonst bin ich ja eigentlich dafür bekannt, gute Überleitungen zu machen, aber mehr als zu sagen, beim SV Werder geht es mir gerade ziemlich ähnlich, kann ich als Überleitung nicht großartig reinbringen. Mhm. Ich habe dir ja gestern Abend noch geschrieben, so nach dem Motto, ja, kannst du ja gucken, ob du dir noch irgendwie auch Fragen einfallen lassen willst. Da frage ich dich jetzt einfach, wir sind ja wieder unvorbereitet reingegangen, wie eh und die.
Ja, natürlich. Die kommen so aus dem Gespräch, denke ich.
Die kommen so aus dem Gespräch, okay. Willst du denn jetzt gleich direkt schon mal mit einer Frage starten oder soll ich erst über das, ja, dann fang an.
Naja, ich frage dich mal, wie ist erstmal deine Prognose? Also, was denkst du, wird der SV Werder Bremen gegen, also es sind ja jetzt, finde ich, zwei Spiele, wo man grundsätzlich normalerweise denkt, da sind ja drei Punkte eigentlich möglich. Da sind ja die Gegner Augsburg und Gladbach, glaube ich, ne?
Du meinst drei Punkte in zwei Spielen oder
nee, jeweils drei Punkte? Okay. Ja, was denkst du denn? Also, wie ist denn so deine, ich meine, das ist eigentlich unsere generelle Frage immer, wie denkst du, geht das nächste Spiel aus? Aber ist ja, ich sag mal so, es sind ja jetzt noch drei Partien, dann kommt Leipzig, ich glaube, das wird wieder schwer. Mhm. Aber Leipzig ist ja auch so ein bisschen nicht so ganz so gut wie letztes Jahr oder in den letzten Jahren, aber ist nach diesen zwei Spielen die Werder-Welt wieder grün?
Puh, also prinzipiell sage ich, dass man mit mindestens drei Punkten aus diesen drei Spielen rausgehen sollte, müsste, könnte, wird aber ziemlich hart, weil Augsburg im Moment einen absoluten Run hat. Seitdem der Jes Torup da übernommen hat, marschiert ja Augsburg irgendwie durch die Liga gefühlt. Man hat Heidenheim damals 5-2 geschlagen, 3-2 Sieg gegen Wolfsburg, dann 3 Unentschieden mit 1-1 hintereinander gegen Köln, Hoffenheim, Berlin. Gut, mit Köln und Berlin, also Union, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr holen können. Und Frankfurt hat man auch noch geschlagen, zusätzlich mit 2-1. Also das ist jetzt ein ganz schön dickes Stück, was auf uns dazukommt. Und Augsburg ist generell sowieso mein absoluter Hassgegner. Ich wünsche mir seit Jahren eigentlich, dass die runtergehen. Und ich habe ja auch dieses Jahr in der Prognose, habe ich ja auch wieder gesagt, Augsburg geht runter. Und die haben es richtig gemacht. Die haben frühzeitig erkannt, Enrico Maaßen ist scheiße. Um das ist einfach mal so jetzt zu sagen. Der wird seine Kompetenzen haben, versteht mich da richtig, aber man hat sich getrennt und Torup wurde eingestellt und ja, jetzt läuft's, ne? Also man ist auf Platz 9, man hat 17 Punkte. Ich sag mal so, wenn man jetzt noch gegen Bremen gewinnen sollte, hat man 20 Punkte nach 14 Spielen und ist absolut gut im Soll, was Punkt Klassenerhalt angeht. Und dann hat man ja noch zwei weitere Spiele, ich weiß gar nicht, gegen wen Augsburg dann spielt. Gegen Dortmund und Stuttgart, ja gut, ob die jetzt da noch groß punkten, Dortmund weiß man ja sowieso im Moment leider nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Einzige, was für Werder am Wochenende spricht, ist, dass ich im Stadion bin und dass Werder dann eigentlich selten verliert, beziehungsweise doch selten verliert. Ich habe ja jetzt dann auch schon zwei Niederlagen mitgekriegt. Das ist das Einzige, was dafür spricht. Auch gegen Leipzig ist das einzige Argument, was für Werder spricht. Auch da bin ich wieder im Stadion. Aber ansonsten ist das im Moment, also nach dem Stuttgart-Spiel, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass du gegen Stuttgart verlierst, ist okay. Dass du auch 2-0 verlierst gegen Stuttgart, ist auch vollkommen legitim. Aber das war die grausamste, also ich habe es auch nur mit einem Auge verfolgen können. Das muss ich auch noch mal obendrein dazu zugeben, denn ich hatte Weihnachtsfeier vom Verein. Und dann hat man über Sky Go das halt auf dem Handy so ein bisschen verfolgt, aber ich habe auch da gibt es wieder dann so Sachen, wo ich mich frage, was soll das? Also der Mann hat gegen Leverkusen ein richtig dummes Eigentor geschossen, hat aber sonst ganz gut gespielt und auf einmal steht ein Felix Agu in der Startelf, der gefühlt 3 Jahre durchgehend verletzt war und in Testspielen bisher seine Spielpraxis sammeln durfte. Ist schon fragwürdig. Gut, Agu war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor für die beiden Gegentore. Da sah dann Zetterer nicht so gut aus, leider meinerseits, denn viele bei Werder oder in der Werder-Bubble, die zweifeln ja diese Entscheidung an, Pavlenka zu degradieren. Können wir auch gerne nochmal später drauf eingehen. Aber ja, also ich sehe schwarz und das jetzt nicht, weil ich ein Zweckpessimist bin, was Werder angeht, sondern mir fehlt jetzt einfach nach Stuttgart die Kreativität, mir vorzustellen, dass du A gegen Augsburg einen Punkt holst, B gegen Gladbach irgendwie was reißt und gegen Leipzig, ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Dann hast du Bochum im neuen Jahr dann vor dir. Dann kommt schon Bayern, Freiburg und dann hast du Mainz dann, die ja jetzt auch einen neuen Trainer haben. Die werden bis dahin auch einen Aufschwung haben. Und dann kommen die vermeintlich leichten Spiele ja wieder gegen Heidenheim, Köln und Darmstadt, wo wir ja schon in der Hinrunde gesehen haben, dass das nicht unbedingt so einfach ist. Aber naja, also ich sehe schwarz und es muss sich auf jeden Fall was tun bei Werder, um dir die Frage nach langer Rede kurz zu beantworten.
Muss sich auf der, also den würde ich fragen, muss sich denn auf der Trainer, also im Grunde ist es ja fast ein bisschen ähnlich mit auf der Trainerposition was tun, weil ich habe bei Werder auch so das Gefühl, dass Werner und Walter, auch so einen gewissen Nimbus hat. Er ist mit dem ist man jetzt aufgestiegen und durch dick und dünn im Grunde genommen und das wird auch so passieren und das ist ja auch immer so der Werder-Weg, wird das sozusagen, also auch gar nicht irgendwie thematisiert, sondern ich weiß nicht, ich kenne die Interna ja bei Werder nicht. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe die letzten Spiele auch nicht verfolgt, ich habe es immer nur gelesen. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war, was war das, gegen Union oder so? Da haben sie sogar noch gewonnen, ne? Ich weiß auch nicht, ich habe auch so den Eindruck, der darf eigentlich so im Grunde weiterwursteln, so. Und am Ende könnte es dann ja das große Erwachen geben, wenn, so wie damals halt mit Kohfeldt ja auch, ne?
Ja.
Also diese Gefahr ist ja irgendwie dann doch da. Und
also man muss sich nochmal wirklich vor Augen führen. Werner hat jetzt in diesem Kalenderjahr 23 7 Siege eingeholt, davon sind 3 aus dieser Saison. Immerhin, das muss ich sagen, Werder ist ja einigermaßen heimstark diese Saison. Man hat ja von den möglichen Punkten, die man geholt hat, nur einen einzigen auswärts geholt, was eklatant ist. Das muss man
kenne ich, ja.
Man hat aber dafür immerhin schon 3-mal zu Hause gewonnen. Das ist gefühlt so viel wie letzte Saison insgesamt. Also das, da gibt's ja schon mal was. Aber Werner hat einen Punkteschnitt von 0,88. Damit ist er nicht nur der schlechteste Bundesliga-Trainer, sondern auch vereinsintern historisch gesehen der schlechteste Werder-Trainer. Und das man hat damals Berlin 2-0 geschlagen, davor hat man gegen Dortmund 1-0 verloren und gut mitgehalten. Berlin, wie gesagt, geschlagen, gegen Wolfsburg 8, haben einen Punkt auswärts geholt, Frankfurt dann auch einen Punkt geholt, wo man auch jetzt nicht unbedingt mit gerechnet hat. Leverkusen und Stuttgart sind Spiele, die du verlieren kannst. Das ist in Ordnung, aber die Frage ist immer nach dem Wie. Leverkusen fand ich 3-0 war, ja, okay, vielleicht ein Tor zu viel in der Differenz so. Stuttgart mit 2-0 glücklich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ja dann auch noch ein Riesenfaktor ist, bei Ole Werner, und das ist das, was ich halt einfach kritisiere, ist dieses Festhalten. Also Werder einerseits Festhalten an Trainern. Ich habe einfach so das Gefühl, dass man von Rehagel und von Schaf so bei Werder so über drauf beachtet ist oder bedacht ist, lange an Trainern festzuhalten, in der Hoffnung, sich wieder eine Dynastie aufzubauen. Die Fußballwelt hat sich dahingehend geändert.
Ja.
Das funktioniert nicht. Du musst dich damit abfinden.
Mit Ausnahme Trainer, von Streich.
Ja, mit Ausnahme von Streich, aber das ist dann die eine Nadel im Heuhaufen, die du da halt hast, ne? Ja. So, und du musst dich damit abfinden, dass du einfach einen konzeptionellen Trainer einstellst, der das und das erreichen soll, und sobald das Ziel erreicht ist, da muss der Mannschaft, dem Verein, den Fans und dem Trainer bewusst sein, so, er hat jetzt das, was er sollte, erreicht. Werner sollte damals Werder stabilisieren und im Idealfall den Wiederaufstieg schaffen. Man hat ja damals, als man ihn eingestellt hat, bewusst davon geredet, weil man ja so schlecht dastand, wenn man noch eine zweite Runde drehen muss, okay. Werner hat dann aber auch es geschafft, in der Bundesliga sich zu etablieren und zu halten, eine starke Hinrunde zu spielen. Und spätestens 26., 27. Spieltag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, gegen wen wir da gespielt haben, aber spätestens da hätte man letzte Saison merken müssen, okay, das Konzept ist jetzt ausgelaufen. Werner punktet nicht mehr. Und das ist jetzt so dieser Faktor. Werner hält so dermaßen an seinem System fest, an diesem 3-5-2 oder 5-3-2.
Ja.
Die Parallele wirst du ja jetzt auch ziehen können, ja, zu Walter wiederum.
Wenn ich das diesen Satz schon höre, er hält zu sehr an seinem System fest.
Nein, aber also
Walter kennt keinen.
Also ich meine, der Werder-Kader ist auf dieses 5-3-2 zurechtgeschnitten. Aber dann gibt es wieder Kritik meinerseits an Geschäftsführer Baumann, der ja zum Glück jetzt Ende der Saison endlich weg ist, damit da mal eigentlich neuer Wind herrscht, neue Klimatik herrscht in der Geschäftsstelle. Du gibst mit Kia Rodia deinen nominell fünften Verteidiger ab, also Innenverteidiger, der ja eigentlich keine große Rolle spielt. Das ist ja in Ordnung. Dafür hast du ja deinen fünften Innenverteidiger. Wenn du mit dreien spielst, ist aber trotzdem noch nah da dran, einigermaßen oft mal wegen mir zu spielen. Du gehst mit vier Innenverteidigern in die Saison, holst ganz spät neun Linksverteidiger, so dass du dann rechtfertigen kannst, ja, Toni Jung, den können wir doch auch als Innenverteidiger spielen lassen. Jetzt hat sich Amos Pieper verletzt und Toni Jung spielt jetzt seit dem Dortmund-Spiel, das sind jetzt dann 5 Spiele, durchgehend in der Innenverteidigung, macht es nicht schlecht. Vielleicht ist es genau das Richtige für ihn, dass er endlich von dieser offensiv gebundenen Aufgabe entbunden wird. Der Mann hat es auch nicht schlecht gemacht die ganze Zeit, wurde jetzt degradiert gegen Stuttgart. Aber dann frage ich mich, wieso holst du den Mann, wenn er sich jetzt mal einmal mit dem Eigentor, und das fand ich war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gegen Leverkusen, einen Bock leistet, degradierst du den direkt? Senelin hat seit dem 7. Spieltag nicht einmal mehr in der Startelf gespielt, den man für 2 Millionen aus Belgien geholt hat. Für Werder ist das relativ viel Geld. Ja, und die Innenverteidigung, ja, die mit Amos Pipers Verletzung ist jetzt dann auch gut ausgedünnt. Die Linksverteidigerpositionen werden sich jetzt Argo und Demann drum kloppen und rechts kann Weiser machen, was er möchte. Verletzt sich einer von denen, dann sieht das auch schon auf der Außenverteidigerposition wieder ziemlich dürre aus. Ja, ein Jinma kriegt nicht so die Zeit, die er vielleicht braucht, ein Woltemade auch nicht. Kovnatski, der ja eine angeblich überragende Vorbereitung gespielt hat, spielt überhaupt keine Rolle. Und es spielen immer noch die Spieler aus der vergangenen Saison. Bis auf Boré gegen Stuttgart in der Startelf, alle Spieler etc., der kein Stammspieler letzte Saison war, aber alle Spieler, die letzte Saison auch schon bei Werder unter Vertrag standen. So, und dann wird dann ein Stark, ein Jinma und Kovnatski eingewechselt, ein Demann und ein Lien auch. Aber dann guck mal auf die Uhrzeit. Ne? Also man hat in der 63. angefangen dann zu wechseln, nimmt Duxch runter, der für seine Standards eigentlich immer auf dem Feld bleiben sollte, weil Bremen hat sonst keine guten Standardschützen meines Erachtens. Wenn Bittencourt das macht, dann kriege ich einen Anfall. So, und dann wird in der 89. Minute beim Stand von 2-0, dann werden dann noch Senelin und David Kovnatski reingeschmissen, so nach dem Motto, ja, kann er sowieso nicht mehr schiefer gehen, als es schief geht. Weiß ich nicht. Es spricht so viel eigentlich dafür, dass du jetzt mal wirklich darüber nachdenken solltest, denn Werner ändert ja nichts, also er ändert wirklich nichts. Die Jugendspieler, die, wo man jetzt dann Anfang der Saison so kurz mal bei meinem Spiel als Beispiel mal die Hoffnung hatte, dass die vielleicht ein bisschen Zeit kriegen, so ein Jinma oder Woltemade, ne? Da passiert gar nichts. Das sind Einsatzzeiten, die kann man sich an eine Backe spielen. Gut, ein Jinma jetzt gegen Stuttgart immerhin mit fast 30 Minuten Spielzeit, aber ja, ich frage mich einfach, was Werner für einen Fußball spielen will. Denn mit der Innenverteidigung, die auf den Namen Milos Vrejkovic, Marco Friedl und Anthony Jung hört, kannst du nicht den Bus parken, ja, so wie das Mourinho zum Beispiel gerne macht und dann halt sagt, okay, ein Ding kriegen wir vorne immer irgendwie rein und hinten halten wir die Null, so Hübsch-Stevens-artmäßig, das kannst du nicht. Friedl übrigens auch. Die katastrophale Saison bisher, meines Erachtens. Ganz, ganz grausam. Auf 6 spielt ein Achter. Stay, der macht's okay, ja, schön. Aber eigentlich ist er für die 8 geholt worden und dann hast du da mit Schmid und Bittencourt dann zwei ziemlich gleich spielende Typen auf 8, also weiß ich nicht, das meines Erachtens ja, lieber gestern als heute die Trainerentlassung, sonst jetzt dann, damit, sonst hole ich wieder zu sehr aus. Das wird aber nicht passieren bei Werder und ich hoffe einfach wirklich, dass man jetzt nach Stuttgart einfach mal wirklich dann sich gesagt hat, okay, gut, wir gucken uns das jetzt an. Wir geben jetzt Werner noch 3 Spiele, und zwar nämlich Augsburg, Gladbach und Leipzig. Das sind teilweise 3 ziemlich undankbare Spiele. Das vermeintlich Einfachste ist vielleicht sogar aus der Sicht, jetzt gerade aus der aktuellen Sicht gesprochen, Gladbach.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Ist aber ein Auswärtsspiel, auswärts erst 1 Punkt geholt. Und dann nach dem Leipzig-Spiel muss man sich hinsetzen und gucken, ob Werner noch unterm Weihnachtsbaum vielleicht die Kündigung findet. Ne? Also ist
ich glaube, immer ein
dankbarer Moment, aber
ja, ich glaube eher nicht. So wenn ich jetzt Werner so verfolge. Außerdem muss man ja auch immer noch sehen, dass da ja da drunter auch noch so ein paar Teams sind, die ja auch ihre Probleme. Ich sag mal, Köln ist ja auch so ein bisschen in der Krise, ne? Und gut, Heidenheim, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich glaube, die spielen so locker, flockig das runter, und wenn die absteigen, ist denen das auch egal. Das könnte Darmstadt auch machen, aber ich glaube, bei Darmstadt ist es einfach noch ein bisschen mehr Druck dahinter. Ich glaube, die ganze Konstellation ist so ein bisschen so. Ich halte auch Heidenheim für stärker als Darmstadt, mal davon ab. Ja. Deswegen glaube ich, dass Darmstadt also zumindest schon mal irgendwie so ein sicherer Absteiger ist. Die Frage ist halt so, was passiert noch? Ich kann mir also nicht vorstellen, dass Union auf Dauer da bleiben wird. Ich glaube, dass da noch einiges in der Pause dann wahrscheinlich, die werden auch nochmal komplett umstellen. Denen traue ich auch zu, dass sie nochmal so ins Mittelfeld kommen in der Rückrunde. Und bei Mainz ist das ja auch immer so, ne? Die werden auch immer gehandelt, so dass sie vielleicht absteigen könnten, aber die schaffen es ja eigentlich auch immer. So, und dann ist die Frage also, was macht Köln? Und ne? Dann ja, wer gesellt sich dann so auf diesen Relegationsplatz? Das kann ja auch noch passieren.
Ja, das ist ja genau das Problem. Also Werder, ich sag mal, mit 11 Punkten, ja, 11 Punkte nach 13 Spielen. Ich sag mal so, es könnten jetzt auch 17 Punkte sein, ne? Wenn du jetzt einfach mal wirklich sagst, dass du dieses Scheißspiel in Darmstadt und dieses Kackspiel in Heidenheim, Entschuldigung, dass ich jetzt, ne, so
ja,
spreche, aber wenn du die beiden einfach zusätzlich gewinnst, dann hast du 17 Punkte und wir führen diese Diskussion nicht.
Ja.
Ja, so, und
aber die haben dann, sie beide in der Rückrunde zu Hause, ne?
Ja, gut, haben sie beide in der Rückrunde zu Hause. Ob das jetzt dann mir Mut macht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich habe dir ja schon gesagt, dass wir jetzt schon, glaube ich, in 13 Spielen so viel Heimsiege gehabt haben wie in der kompletten letzten Saison. also das hat auch noch nichts zu bedeuten, meines Erachtens. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass, da hast du vollkommen recht, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Union da unten bleibt. Und du kannst dich auch nicht vollkommen darauf verlassen, dass Mainz da unten bleibt. Und ja, Darmstadt und Heidenheim, einer von beiden wird drinbleiben, und zwar relativ souverän für deren Verhältnisse, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich unterschreibe auch, dass ich eher Darmstadt als Heidenheim absteigen sehe. Und Köln, ja gut, da ist halt die Frage, kriegt jetzt Baumgart die das Ruder wirklich rumgerissen? Wird er die Mannschaft erreichen? Oder mausert sich Köln halt so allmählich irgendwie zu einem Klassenerhalt und die sind trotzdem immer irgendwie da unten. Also ich gebe dir vollkommen recht, Union sehe ich eigentlich noch irgendwie so aufs Mittelfeld aufsteigen. Neuer Trainer, die Qualität im Kader gibt das eigentlich her, dass du es schaffst. Mainz hat ja jetzt, glaube ich, noch den Interimstrainer. Einen neuen Trainer, glaube ich, haben sie noch nicht. Aber sobald der da ist, denke ich, wird da auch ein Wind durchgehen. Das ist ja dieser neue Trainereffekt, das hast ja gesehen, als die dann den Dings entlassen haben, haben sie gegen Leipzig gewonnen, haben gegen Darmstadt und Hoffenheim jeweils einen Punkt geholt, und gegen Freiburg kannst du meines Erachtens verlieren. Freiburg ist auch jetzt kein Beiwerk mehr. Also, ja, das ist halt das Problem, ne? Die Konkurrenz, die hat jetzt schon reagiert, ne? Mit Berlin und Mainz. Köln, weiß ich nicht. Da kann man sich vielleicht darauf verlassen, dass sie einfach keine Kohle haben und an Baumgart festhalten wie die Idioten, dass die weiterhin irgendwie unter Bremen bleiben. So, und dann Darmstadt oder Heidenheim, im Idealfall beide. Bochum hast ja auch noch auf Schlagdistanz, sage ich jetzt mal. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass zwei oder drei Vereine dümmer sind als du. Du musst halt einfach reagieren. Das hat, wenn ich an die Abstiegssaison denke, da waren wir nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten ja angeblich ja schon durch und sind mit 31 Punkten abgestiegen. Ja? Und da hat man halt auch einfach viel zu lang an Kofeld festgehalten. Hätte man Kofeld 3, 4 Spieltage eher entlassen, dann wäre man nicht abgestiegen. Also die These stelle ich auf. Und ich sehe die Parallelen. Und natürlich, ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Wenn Werner jetzt 9 Punkte aus den drei Spielen holt, dann bin ich der Erste, der schreit, geil, Werner kann ruhig gerne bleiben. Aber jetzt gerade in diesem Augenblick, da muss ich dann doch schon sagen, und das sage ich jetzt auch schon eigentlich ein bisschen länger, dass man da mal gucken sollte, das spricht schon ziemlich viel dafür. Aber das, ich weiß nicht, Werder wird sich das schwer tun, alleine weil sie ja jetzt noch die Geschäftsführerposition neu besetzen müssen. Wobei, da tun sie ja alle so, als würde es nicht Clemens Fritz werden. Und wir wissen alle ganz genau, dass das Clemens Fritz werden wird. Deswegen weiß ich nicht, das man muss sich auch die Frage stellen, wenn ich jetzt das Sagen hätte und ich würde Werner entlassen, wer ist denn überhaupt da? Und bis auf
Ich
Harley
habe
Davidson,
einen.
Porsche,
Urs. Urs.
nee, ich glaube, Urs Fischer wird sich nicht jetzt zwingend nochmal direkt wieder die Bundesliga antun.
Aber
Ich
ich
glaube, Urs
glaube, so
Fischer
von
wird
seiner
erstmal
Art.
Pause machen.
Von
Er,
seiner
von der
Art.
Art und so wird das vielleicht passen, da gebe ich dir
Ja.
recht.
Ah.
Und auch so von der Spielidee. Es ist ja auch ein relativ defensiver, zerstörerischer Gedanke. Das würde erstmal dazu passen, zu dem Kader von Werder, weil der gibt halt
Ja.
einfach quantitativ nichts anderes her. Aber ich glaube, Fischer wird erstmal kurz Pause vom Unternehmen Fußball machen. Im Sommer wird er vielleicht irgendwo neu aufkreuzen. Im deutschsprachigen Raum und das kann ich mir schon vorstellen, aber sonst bis auf André Breitenreiter, ich habe mal geguckt, ist da
Bo
nicht viel.
Svensson.
Ja, gut, aber auch da glaube ich, Bo Svensson wird sich auch erstmal nochmal eine Pause gönnen.
Dann ist halt, ja, und wer kommt zum HSV? Das ist, du sagst ja immer noch Peter Neururer, ne? Sonst,
Ja,
ja.
genau. Harley Davidson, Peter.
Der reißt das Ruder rum.
Nein, aber das
Thomas Schaaf
ist.
steht ja nicht mehr zur Verfügung, der ist ja jetzt beim VfB Oldenburg als Berater tätig.
Ehrenamtlich, genau. Aber nee, ich glaube, Thomas ist da auch überhaupt nicht die Instanz für. Nein. Also das ist, wie gesagt, die Frage muss man sich auch immer noch stellen. Und ich habe halt echt Schiss, dass die da irgendwie, keine Ahnung, Cedric Marchiadi oder so dann auf den Trainerposten setzen, den aktuellen A-Jugendtrainer.
Ich hätte doch einen. Joe Zinnbauer hätte ich noch.
Ja, gut, da kann ja der
Ja.
HSV gerne nochmal drüber nachdenken. Hat er überhaupt nach dem HSV nochmal irgendwo eine Station
Ja,
gehabt?
ich glaube irgendwo in Südafrika oder irgendwo so. Ich
Ja,
irgendwo,
gut.
irgendwo ja. Ja. Und da war in der Schweiz, glaube ich, auch nochmal irgendwo. Das ist so ein Globetrotter geworden, ja.
Ja,
Ja.
also wie gesagt, da muss man sich halt wirklich fragen, so, okay, wen willst du da überhaupt neu hinsetzen? Wie gesagt, bis auf Breitenreiter, der ja ungefähr so das gleiche System spielt, fällt mir da halt, wie gesagt, nichts ein. Und Werder müsste auch noch personell was machen.
Ja.
Aber ja, es weiß ich nicht. Also es ist ziemlich, ziemlich grausig. Und ich sehe tatsächlich so ein bisschen schwarz. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wenn es nicht läuft in den nächsten 3 Spielen, und ich meine, dass man mindestens 4 Punkte holen muss, dann steht man mit 15 Punkten dann da, hat die Möglichkeit, 18 Punkte in der Hinrunde zu holen, wenn man Bochum schlägt. Ja, mit 18 Punkten dann nach 17 Spielen, dann bist du einigermaßen im Soll, aber das musst du auch erstmal erreichen, ne? Und das wird schon schwer genug, auf jeden Fall. Und ich sehe es im Moment nicht.
Also sehen wir beide ja im Grunde so ein bisschen im Moment schwarz.
Ja, also
Also.
ja, es ist immer leicht und schnell gesagt, einen Trainerwechsel zu fordern, aber man beobachtet das ja jetzt seit geraumer Zeit, sowohl beim HSV als auch bei Werder. So,
Ja, man ist so in so einem Vakuum, finde ich, ist man. Also irgendwie so richtig voran geht's nicht. Es ist eigentlich immer dasselbe, Woche für Woche, und es ist also sehr mühsam. Und das es gibt dann wieder so Phasen, dann wird's dann wieder gut, aber ja, das ist irgendwie so. Natürlich, das belastet das Fanherz. Natürlich, ich bleibe und ich bin durch und durch HSV-Fan, so wie du Werder-Fan bist, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie, ja, das belastet einfach irgendwie. Und so, es nimmt auch so diese Freude auf den Spieltag. Also ich habe jetzt auf den nächsten Spieltag überhaupt keine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gar keine, weiß noch gar nicht, ob ich da so richtig Ambition habe, mir das komplett anzugucken. Und wenn es dann wieder so ein Gewürge ist und ich weiß auch nicht.
Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht die Karten hätte fürs Weserstadion, dann wäre das ein Spieltag, da hätte ich mir um 15:30 die Konferenz angemacht und wäre in der ersten Halbzeit eingepufft und wäre 20 Minuten vor Spielende wach geworden und hätte dann die Konferenz zu Ende geguckt, weil mich das jetzt nicht wirklich tangiert, was wer da gerade macht. Also ich fand es jetzt viel spannender, tatsächlich den Pokal zu gucken. Es waren schöne Partien, es waren Überraschungen dabei, es waren gute Spiele dabei, unterhaltsame Spiele, auch gestern in Berlin, auch wenn du das natürlich anders siehst. Aber jetzt für neutralen Fans sind das dann unterhaltsame Spiele gewesen, und das hat mir einfach dann doch primär viel mehr Spaß gemacht, als Werder zu gucken, weil es ist Krampf. Ne? Also beim HSV, da kannst du ja wenigstens noch sagen, ja, okay, die gewinnen ja wenigstens ihre Heimspiele und bla und blub, aber trotzdem sehnt man sich ja als HSV-Fan nach Konstanz. Um Konstanz zu erwirken, musst du auch auswärts punkten und dann kannst du aufsteigen. Aber das ist halt, ja, also das kann ich schon verstehen, halt, wie gesagt, aber.
Also ich hoffe ja in der nächsten Runde, dass St. Pauli nach Saarbrücken muss, weil ich traue Saarbrücken inzwischen alles zu. Also im Pokal, ich bin mal gespannt. Also das wird ja auf jeden Fall dann mal ein anderer Pokalsieger werden.
Dann frage ich dich doch mal gleich gerade raus, wer wird ein Pokalsieger diese Saison?
Ich sag eher Stuttgart, weil ich glaube Leverkusen, normalerweise würde ich sagen Leverkusen, so von der Leistung und alles, ne, hier. Aber ich glaube, Leverkusen hat ja halt auch diesen Nimbus, irgendwie dann, wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann doch zu versagen und den Titel eben nicht zu holen. Ich glaube, wenn Endspiel könnte natürlich, kommt doch darauf an, welche Lose jetzt kommen, könnte natürlich sein, zum Beispiel Stuttgart gegen Leverkusen. Und ich glaube, dass dann, ja, Stuttgart vielleicht sogar das Momentum hat, dann irgendwie zu gewinnen. Mit Gerasi, ne? Falls er dann noch da ist. Ich weiß ja nicht, ob er in der Winterpause geht.
Ich habe das Gefühl, der geht.
Kann sein.
Irgendein neureicher Club wird da kurz vor Ende noch mit Schein wedeln und dann ist er weg. Ja.
Also es kann natürlich alles, irgendwie kann alles passieren. So, ich glaube, traue auch St. Pauli sehr viel zu. Die, wenn die jetzt, sage ich mal, zu Hause gegen Gladbach spielen, sind die auch eine Runde weiter. Definitiv. Ich sag mal, entweder Leverkusen oder Stuttgart, sage ich mal, so vermutlich Sieger.
Ich stelle die These auf, es gibt ein Zweitliga-Endspiel.
Endspiel sogar?
Ja.
Ja, da hätte ich gern Lautern zum Beispiel, das wäre ganz witzig, dass wir so an 90er-Zeiten erinnern. Hätte auch was.
Lautern Düsseldorf.
Ja, von mir aus.
Und wobei ich denke, dass Düsseldorf so tatsächlich im Moment das los ist, was wahrscheinlich jeder haben wollen würde.
Weil Saarbrücken ist höchst unangenehm, glaube ich.
Ist ja auch Saarbrücken ist automatisch mit einem Auswärtsspiel verbunden. Und deswegen, also Saarbrücken, glaube ich, ist jetzt das, was keiner unbedingt möchte.
Ja. Oder Leverkusen auswärts wäre auch, glaube ich, scheiße für viele.
Ja. Also, ich glaube, mein Kumpel Lars freut sich, wenn ich sage, dass ich denke, dass Kaiserslautern ein heißes Eisen ist. Jetzt mit dem neuen Trainer, und ich glaube, der Betzenberg, wenn die Heimspiele bekommen und wenn sie Losglück haben, dann wird in Kaiserslautern, glaube ich, eine ziemlich große Euphorie groß.
Und ja, ich glaube, dass sie jetzt auch, wo sie in der Liga ja auch nicht so gut performen, die werden sich wahrscheinlich irgendwie so im Mittelfeld einnisten und dass sie sich dann wirklich auf den Pokal fokussieren werden.
Ja, genau. Genau. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, tatsächlich, ja.
Tja.
Ja.
Tja.
Dann haben wir uns jetzt einmal großartig aufgeregt. Hast du denn noch großartig Fragen tatsächlich? Ich habe jetzt schon vielleicht auch viele Fragen beantwortet, schon in meinem Monolog.
Ja, hast du. Ich habe mich nur gefragt. Also eine Sache hatte ich noch im Kopf, das ist ja, was ist eigentlich mit Duxch los? Der hat irgendwie doch auch so eine Torkrise, oder?
Habe ich jetzt gar nicht so beobachtet.
Fünf Treffer oder wie viel hat er?
Ja, fünf Treffer.
Aber es ist doch bei ihm auch auffällig, dass das so im Verbund mit Füllkrug doch deutlich. Aber es war auch abzusehen.
Also letzte Saison, muss man sagen, hatte er 12 Saisontore und ich glaube 3 ja schon alleine gegen Berlin geschossen. So, dann sind es auch nur noch 9 Saisontore auf die restlichen Spiele verteilt. Also Duxch ist so ein arbeitender Stürmer, der sich mal fallen lässt, der eher so eine Spielmacherrolle übernimmt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Er hat ja auch 4 Tore vorgelegt, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Hat jetzt 2 Spiele hintereinander nicht getroffen, gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg hat er getroffen, gegen Berlin. Also er hat 3 Spiele hintereinander getroffen. Weiß ich nicht. Ich glaube, bei Duxch ist jetzt einfach so die Wahrnehmung, der wurde jetzt in die Nationalelf berufen, der muss ja jetzt dann weiter scoren und knipsen, so wie Füllkrug das getan hat. Auch wenn die sich so vom Äußerlichen relativ ähnlich sind, so von der Statur, sind das trotzdem ganz andere Spielertypen und da muss man, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen, ja, bisschen abwarten,
okay, die Zeit geben. 2 Fragen. Wird er denn EM spielen? Erstens. Und zweitens, was sagst du eigentlich zu unserer EM-Auslosung?
EM wird er nicht spielen. Das ist aber auch mit darauf geschuldet, dass man ja jetzt dann wieder nur zum Glück wieder nur 23 Spieler nominieren darf. Da fallen mir dann doch deutlich andere Spieler ein, die du mitnehmen solltest als Duxch. Außer er schießt jetzt unter dem neuen Trainer, der dann unter Weihnachtsbaum liegt, die Liga auseinander, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber aus dem aktuellen Bauchgefühl heraus nein, aber es freut mich für ihn, dass er auf jeden Fall irgendwie so in diesem Schattenkabinett von Nagelsmann eine Rolle spielt.
Und Gegner? Also hier, also ich finde ja geil, muss ich ja sagen, dass wir im Eröffnungsspiel gegen Schottland spielen. Also,
finde ich auch geil. Schottland habe ich mir auch tatsächlich gewünscht.
Ja.
Ich glaube, ich muss mal eben gucken, wie die dann EM-Gruppen. Nochmal eben googeln. Ich hatte mir auf jeden Fall Dänemark noch mitgewünscht, weil ich finde Dänemark einfach immer interessant tatsächlich bei den Turnieren. Europameisterschaft haben sie auch oftmals dann doch was reißen können. Dann Schottland hatte ich mir gewünscht und ich weiß gar nicht mehr, was ich mir noch gewünscht hatte. Glaube die Österreicher, wenn die in Top 4 waren. Ja, oder Slowenien. Nee, Slowenien, glaube ich. Einfach so, dass du da was hattest. Also, es ist keine einfache Gruppe. Also, man denkt jetzt so, ach ja, easy, ne? Und unter dem Aspekt, dass ja auch der Dritte weiterkommt, aber ich sehe das nicht. Ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Also, Schottland kann ich mir gut und gerne vorstellen, dass wir da auf Biegen und Brechen unentschieden reinkriegen. Ungarn verlieren wir. Prinzipiell. Und gegen die Schweiz werden wir uns auch schwer tun. Das sind alles Mannschaften, die Deutschland den Ball geben werden und sagen, ja, ihr habt damit ein Problem, den Ball zu haben. Bitte sehr, da habt ihr ihn. Und wir haben unseren Spaß. Also, das wird lustig. Also ich werde auf Schottland die EM gucken und mal gucken, vielleicht qualifiziert sich ja Luxemburg und Estland, dann habe ich nochmal 2 Länder, die ich dann ganz interessant finden würde, so die ich mir angucken kann, aber auf Deutschland habe ich keine große Hoffnung, bin ich ganz ehrlich. Also der Zug ist für mich abgefahren.
Bei mir, das ist auch so ein bisschen so, habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich auf die EM dann freue, also mit den Schotten so, die finde ich immer cool, ich mag ja auch das Land, die werden auch ordentlich Stimmung machen, also insofern ein geiles Eröffnungsspiel und vielleicht wenn das irgendwie mitreißend ist, dann kommt auch vielleicht dann diese Stimmung dann auf. Schauen wir mal. Aber das war ja auch noch Thema in letzter Zeit.
Ich habe auf jeden Fall Hoffnung, irgendwie in der Kartenverlosung Glück zu haben. Ich habe mich jetzt bei der ersten Welle mit eingeschrieben und in der zweiten Welle. Wer weiß, vielleicht kann ich ja sogar irgendein EM-Spiel. Ich habe jetzt kein deutsches angegeben. Ich will einfach nur einmal so ein Turnierspiel mal miterleben. Mhm. Und wenn es, keine Ahnung, Slowakei gegen Rumänien ist, dann ist es halt auch so. Aber da hätte ich schon Bock drauf tatsächlich.
Ja, ein Kumpel von mir, der hat sogar mehrere Karten, ich glaube 7 oder so, für Berlin.
Jo. Soll er mal 2 rüberschmeißen, dann freue ich mich.
Dann fahren wir doch nochmal nach Berlin. Also, das war nicht zum DFB-Pokal-Endspiel, aber naja.
Ja, nee, so soll es dann halt gewesen sein. Ich glaube, dann haben wir auch jetzt schon, obwohl wir eigentlich nur eine kurze Runde gestern machen wollten, abgesprochen, haben wir jetzt dann auch schon wieder gut was zurechtgelabert. Und dann lassen wir es auch, glaube ich, jetzt einfach erstmal sein. Wie gesagt, es wird eine Weihnachtsfolge geben.
Jo, mit Glühwein.
Ja, denke ich.
Oder also Lumumba, das darf man ja nicht mehr sagen, habe ich gehört.
Darf man nicht?
Nee, da gibt es, glaube ich, auch eine Diskussion. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Nee, das ist auch nicht unser Thema, ne?
Genau.
So, dann warten wir jetzt mal ab. Prognose übrigens für das Augsburg-Spiel habe ich ja nicht abgegeben. Werder verliert 2-1.
Moment. Ich will noch mal eben gucken, was ich da getippt habe. Kicktipp läuft natürlich weiter, liebe Leute.
Genau.
Und ich habe in der ersten Liga tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Stand, habe ich nämlich gesehen. Da bin ich gar nicht so bin ich gar nicht so schlecht. Da stehe ich auf Platz 5. Und
von 12.
Das war wieder klar, dass er da wieder was sagen muss.
Und hast trotzdem getippt, 30 Punkte Rückstand.
Pass auf, Werder Bremen-Augsburg habe ich getippt 2-2.
Ich habe 1-2 auf Augsburg tatsächlich getippt.
Ja, mein HSV-Tipp habe ich schon gegeben, 1-2. Und ja.
Ich glaube, ich habe 2-0 getippt für den HSV.
Gut.
Bin mir jetzt nicht sicher. Ja gut, also denkt an Tippen, Leute. Ich habe das schon gerade gesehen, dass nur wir beide in der ersten Liga getippt haben. In der zweiten Liga hat, glaube ich, noch jemand anders mitgetippt. Tippen. Fußball schauen und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ich hoffe, dass wir es jetzt wieder regelmäßiger, die Schöpfungspause tat zwar gut, aber ja, vor Weihnachten, glaube ich, wollen die Leute noch ein bisschen Fußball-Podcast hören.
Dann haben wir ja auch eine kleine Auszeit, dann kann man nochmal Kräfte sammeln.
Das stimmt.
Ja.
Jo. Gut, dann Harry, schöne Grüße nochmal zusätzlich nach oben Strohe und dann bleibt mir nichts anderes über, als zu sagen, Harry, fahr das Band ab.
Allianz Brisant.